herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße dich ganz herzlich. Die Shownotes zu jeder Podcast-Episode findet ihr unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast und da findet ihr weiterführende Links und vor allem auch die Bilder, falls wir mal über Bilder sprechen. Ansonsten freue ich mich über eure Ideen, über euer Feedback und über eure Themenvorschläge. Die könnt ihr mir ganz einfach weitergeben über die E-Mail-Adresse radomir@naturfotocamp.de oder über die gängigen Messenger-Dienste wie Instagram oder Facebook. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr mich unterstützt und das macht ihr am allereinfachsten mit einer kleinen Podcast-Bewertung. Das ist für euch sehr, sehr wenig Aufwand, hilft mir aber besser sichtbar zu werden. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Episode des Bohnensacks. Heute zu Gast ist Theo Bosboom. Und ich glaube, wenn ich Theo vorstellen muss, dann bist du eigentlich im falschen Podcast. Denn Theo ist einer der besten Fotografen, die wir aktuell in Europa haben, wenn es um das Thema Naturfotografie geht. Jetzt erhöhe ich natürlich den Druck auf Theo, aber ich finde seine Bilder ganz fantastisch. Und deswegen herzlich willkommen, Theo. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, Herr Radomir, für die Einladung. Es freut mich und auch natürlich Dank für die netten Wörter. Und ja, der Druck ist hoch jetzt.
Wie ihr hören könnt, Theo ist Holländer. Für uns spricht er aber Deutsch, was ich sehr, sehr schön finde. Und dementsprechend verzeiht Theo, wenn er das ein oder andere Wort im Deutschen nicht genau kennt. Er wird sich für uns extra Mühe geben und auf Deutsch sprechen.
Ja, ich hoffe nur, dass mein alter Deutschlehrer nicht zuhört. Er wird sich bestimmt ärgern über meine vielen Fehler, aber ich glaube, es muss klappen.
Super, ich bin mir sicher, dass wir dich gut verstehen werden. Theo hat früher oder in einem früheren Leben als Anwalt gearbeitet und heute ist er Vollzeit Naturfotograf. Wie kommt es denn, Theo, dass man so lange studiert, so lange Arbeit investiert in seine Ausbildung, um dann einen U-Turn zu machen und Naturfotograf zu werden? Vielleicht kannst du uns das erzählen, weil ich glaube, jeder hat so seine eingeschleiften Routinen, jeder hat seine Art, was er aktuell beruflich macht. Und dann so ein Turnaround vom Anwalt zum Naturfotografen, das ist ja schon ungewöhnlich. Vielleicht kannst du uns dazu etwas mehr erzählen.
Ja, das ist, ich verstehe, dass es ungewohnt klingt. Ich habe auch ein bisschen Zeit gebraucht, um die Entscheidung zu nehmen. Ja, erstmal zum Rechtsanwalt. Ich bin 15 Jahre Rechtsanwalt gewesen. So ist nicht so, dass ich die Ausbildung nicht benutzt habe. Es hat mir auch Spaß gemacht. Ich war Rechtsanwalt im Bereich Internetrecht und Urheberrecht. So ab und zu benutze ich das noch immer als Fotograf. Ich hoffe immer, dass Leute meine Bilder klauen. Dann kann ich die Briefe schreiben, die ich noch habe im Rechner. Aber ja, in 2003, 2004 bin ich seriös mit Naturfotografie angefangen, als Hobby. Ich habe eine Afrika-Reise gemacht in Namibien und Tansania und das war eigentlich die erste Mal, dass ich eine gute Kamera hat mitgenommen und damals noch 50 Roller mit Dia. Und ich habe gespürt, dass es eine große Verreichung bedeutet für meine Reiseerfahrung. Man hat mich gewarnt, wenn man die ganze Ferien durch die Kamera schaut, dann erlebt und sieht man nichts, aber ich habe es total anders erlebt. Eigentlich zum Gegenteil. Ich habe viel mehr gesehen, viel mehr gespürt. Auch Sache, worauf ich noch nie geachtet hatte, welche Richtung kommt das Licht. Natürlich spürt man in Afrika nach Tieren und naja, andere schöne Dinge in Natur. So, ich war begeistert und bin dann auch in Holland angefangen, in Natur zu fotografieren. Ich dachte erst, das wird nichts, weil wir nicht so viel Natur mehr Hamen in die Niederlande, viele Leute auf ein kleiner Oberflach und ja, sehr kleine Stelle Natur, Briefmarke Natur nenne ich das immer. Aber ich habe ja gemerkt, gespürt, dass es noch auch in Holland immer möglich ist, um schöne Bilder zu machen. Bin auch Mitglied geworden von einem Naturfotoverein in Nimwegen und naja, habe da gelernt von guten Fotografen wie Edwin Gispers und David Patijn und manche andere Leute. Und naja, es wird von nur ein kleiner Hobby, wird es größer und größer. Und dann bin ich auch angefangen mit Wettbewerben mitzumachen, habe da ein paar Erfolge gehabt. Ich habe ein paar Veröffentlichungen bekommen in niederländische Naturzeitschriften und Fotozeitschriften. Und naja, ich spürte auch, dass es für mich ein sehr schöne Art und Weise war, um mich selbst auszudrücken und dass ich mich sehr wohl fühlte da rein. Und dann zum ersten Mal habe ich gedacht, es wäre eigentlich auch ganz nett, das beruflich zu machen. Aber naja, ich war dann auch gerade Vater geworden und ich hatte ein Haus gekauft und naja, dann ist die Schritt, um das alles loszulassen und eine unsichere Zukunft zu wählen, ja, ziemlich groß. Aber ja, es hat mich nie losgelassen und ich spürte, dass ich auch mich noch verbessern könnte als Fotograf, dass die Leute begeistert waren. Erst natürlich nur im direkten Kreis, die Familie und Nachbarn, aber später auch ja andere Leute, die ich total nicht kannte. Und na, das hat mich auch unterstützt in der Idee, na, vielleicht könnte ich da etwas mitmachen. Und naja, in 2012 habe ich dann letztendlich die Entscheidung getroffen, um den Schritt zu machen. Habe erst noch gedacht, das mache ich part-time, teilweise. Und dann habe ich noch immer das sichere Teil vom Rechtsanwalt. Aber dann habe ich dann auch gedacht, nein, wenn ich das mache, muss ich es mit voller 100% machen. Sonst bleibt es ein bisschen auf zwei Gedanken stehen. Und naja, letztendlich habe ich das mit Rechtsanwalt aufgesagt. Die Leute waren haben sich erschrocken, aber war auch begeistert für mich, dass ich die Mut hatte, um das zu machen. Und dann habe ich es angefangen und naja, danach niemals mehr rückgeschaut. Ist gut gefallen und ich bin noch immer sehr froh. Natürlich vermisse ich ab und zu noch das Rechtsanwalt sicher hohe Einkommen, wenn es ein bisschen langsam geht oder etwas schwieriger ist, aber da kommt so viel Freiheit, so viel Zeit in Natur, so viel tolle Momente für zurück, dass ich das nie mehr zurücktauschen will.
Werbung. Der Sponsor dieser Podcast-Episode ist acfoto.com, der Fotohändler meines Vertrauens. Wenn du das freundliche und kompetente Team kennenlernen willst, dann schau doch auf einer der Messen vorbei, auf denen AC Foto zu finden ist. Alle Messen findest du unter acfoto.com unter dem Reiter Workshops und Messen. Wusstest du, dass AC Foto sogar ein eigenes Naturfotofestival organisiert? Die Norddeutschen Naturfototage. Diese finden dieses Jahr vom 22. bis 24. März statt. Und wenn du es nicht erwarten kannst und schon heute etwas kaufen willst, dann nutz doch meinen Affiliate-Link. Diesen findest du in den Shownotes. Damit bekommst du ein persönliches Angebot, kannst also etwas sparen und gleichzeitig diesen Podcast unterstützen. Ich danke schon einmal und jetzt zurück zum eigentlichen Thema. Am Anfang deiner fotografischen Karriere steht oder stand ja auch ein Verein, hast du gesagt. Jetzt fragen mich ja oft auch verschiedene Fotografen, ist es sinnvoll, in einem Verein Mitglied zu sein? Also jetzt gerade in Deutschland ist das die GDT, also die Gesellschaft für Naturfotografie. Wie empfindest du das denn? Ist das sinnvoll, in einem solchen Verein Mitglied zu sein?
Ich habe es als sehr sinnvoll erfahren, speziell im ersten Jahr, weil man doch ja sehr lehrgierig ist und viel lernen kann. Auch alles ist neu. Apparatur, aber auch Bildgestaltung, wie findet man tolle Plätze im Natur. Damit habe ich mich alles nie vorher beschäftigt. So, da kann man in eigentlich sehr kurzer Zeit sehr viel lernen. Und ja, ein anderer sehr wichtiger Grund, man kann tolle andere Leute kennenlernen, die die gleiche Leidenschaft haben. Und naja, einer meiner besten Freunde, Michael Lukas, habe ich da beim Verein begegnet und mit ihm ein paar kleinere Reise in Holland und Belgien gemacht und dann auch Island entdeckt. Und naja, wir fotografieren noch immer gerne zusammen und inspirieren einander und tauschen aus. So, ja, das ist danke die Naturfotoverein. Ich muss dazu sagen, dass ich nach 6-7 Jahren damit aufgehört bin, weil ich mich auch ein bisschen begann zu ärgern über, naja, zum Beispiel Kommentare auf die Bilder, die man dann bekommt. Die sind nicht allen sehr sinnvoll oder ja, ich hatte das die Idee, ohne Arroganz zu klinken willen, dass ich da ein bisschen ausgewachsen bin und dass ich dann besser mein eigenes Spür folgen konnte von dem Moment und vielleicht austauschen besser machen konnte mit anderen Leuten online oder live und nicht im Vereinverband. Aber ich denke, es könnte für viele Fotografen sehr lehrsam und schön sein, auch miteinander zu fotografieren. Ich bin mehr ein Einzelgänger-Typ, das auch gerne allein fotografiert oder mit zwei oder so. Aber ja, ich kenne auch viele Leute, die es toll finden, mit 6-7 in Natur zu gehen und auch die Gemütlichkeit, die Geselligkeit zu haben nach dem Fotografieren. Und ja, das kann natürlich prima im Vereinverband. Und ich glaube, GDT ist auch ganz speziell. In Holland haben sie nicht etwas Ähnliches mehr. Wir hatten die NVN, das war auch ein ähnliches Verband, aber das ist schon 10 Jahre oder so zurück aufgehört. Und ja, es ist niemals wieder aufgestanden.
Ja, ich glaube einfach, dass man dort viele Freundschaften knüpfen kann, so wie du auch selber sagst, dass du auch heute noch von den Freundschaften profitierst. So geht es mir ja auch. Ich meine, ich habe so viele Freunde, die im Endeffekt mit Natur, mit Fotografie zu tun haben und davon eben auch ganz viele aus dem Verein, aus der GDT. Und es ist ja auch schön, wenn man so ein verbindendes Grundelement hat. Jetzt würde ich gerne zu deinen Bildern rüberkommen. Deine Bilder haben eine sehr eigene Sprache, ja?
Ja, noch ein Zufügung wichtig, weil ich auch Mitglied bin vom GDT und die letzten 17, 18 Jahre nur ein oder zwei Festivals verpasst habe, fühlte GDT für mich auch ein bisschen wie Familien und ich kenne auch viele Leute und ja, ich komme immer wieder ganz inspiriert zurück, wenn ich die Leute getroffen habe bei Festival. So, das ist eigentlich auch ein bisschen mein Fotoverein, noch immer.
So geht's mir auch immer. Ich meine, wir können ja Werbung machen für das internationale Naturfotografenfestival in Lünen und da kann ich auch die witzige Anekdote erzählen, als ich dich kennengelernt habe. Das muss 2007 oder 2009 gewesen sein. Du hattest gerade das Bild gemacht von Island mit Rentieren im Schnee und ich kann mich auch noch bis heute an dieses Bild erinnern, gedruckt an der Wand in Lünen. Es ist einfach was anderes, diese Fotografen, die Menschen dort kennenzulernen. Und wir waren im Gespräch und du hattest gesagt, dass du auch darüber nachdenkst, dich irgendwann mit der Fotografie selbstständig zu machen und hast damals so gesagt, dass um die Familie zu ernähren, muss man auch mindestens 50.000 Euro verdienen in der Fotografie. Und ich meine, ich war ja damals auch wesentlich jünger als heute. Ich war Anfang 20 und habe so gedacht, boah, als Student, das ist aber eine große Zahl. Der Mann hat Großes vor und heute schmunzeln wir beide darüber und freuen uns, dass wir beide in diesem Genre selbstständig sein dürfen. Aber das war so eine der ersten Erinnerungen, die ich an dich habe. Das heißt, ich glaube, in der Art Wettbewerbsfotografie haben wir relativ zeitgleich gestartet damals.
Ja, ich erinnere mich auch noch an dem Gespräch und auch noch an deine großen Augen, wenn ich das Zahl genannt habe. Ich denke, es ist noch immer wichtig, um Leute, die Schritt überdenken, das deutlich zu machen. Sie müssen nicht zu klein denken, weil wenn man klein denkt, dann hat man kleine Preise und dann tut man sich selbst zu kurz. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das ein deutscher Weise ist, um das auszudrücken, aber man muss ein bisschen größer denken, sonst schafft man es nicht. Die Markt ist natürlich hat sich sehr verändert durch digitale Fotografie. Ich denke, uns Vorteil ist gewesen, dass wir danach sind eingestiegen. Ich denke, ältere Fotografen, die erfolgreich waren, vor 2005 oder so, die hatte sich ganz ändern müssen und eine neue Art und Weise vom Denken anlernen müssen, um es noch zu schaffen als Profi. Aber wir sind frisch gestartet und dann ist es schon ein Vorteil. Dann wisst man, dass man nicht nur mit Stockbilder dein ganzes Einkommen verdienen kann. Die Jahre sind natürlich lang her, für die meiste zumindest. Ich weiß nicht, wie das für dich ist, aber für mich ist es nicht ein wichtiges Anteil meines Einkommens.
Ja, also so geht es mir auch. Also ich habe ja auch nur ganz wenig Bilder noch bei der Nature Picture Library und das ist eigentlich, ja, also verschwindend gering am Gesamtumsatz. Von daher, so geht es mir auch. Dann switchen wir das Thema vielleicht gerade noch zu dem Thema Wettbewerbe, weil du ja auch in die Wettbewerbsfotografie damals mit mir eingestiegen bist. Du nimmst ja auch noch heute an Wettbewerben teil. Ich meine, heute bist du ja renommiert und bekannt. Warum nimmst du denn überhaupt an Fotowettbewerben noch teil?
Ja, das habe ich mich selbst auch noch gefragt. Brauche ich das noch? Es ist immer ziemlich viel Aufwand, wenn man an ein paar größere Wettbewerbe teilnimmt. Aber es macht mir einfach Spaß, das zuerst. Ich sehe es ein bisschen wie ein Spiel vielleicht oder ein Sport. Ich bin immer neugierig, welche Bilder weit kommen und welche Bilder direkt weggeschoben werden. So, ich lerne auch noch immer davon. Es hilft mir noch immer auch, wenn man einen guten Erfolg hat, zum Beispiel bei ANJ oder bei Wildlife Dog of the Year. Oder in Holland hat man die silberne Kamera für Fotojournalistik, die ein sehr große Presse Coverage hat. Es hilft immer, um neue Kunden zu interessieren. Ich finde es noch immer schön und ich wahrscheinlich bleibe ich es auch tun. Ich bin auch ich mache gerne Spiele und Sport, so vielleicht sitzt auch in meinem Charakter. Und ich finde es auch toll, um die Ergebnisse zu sehen vom Wettbewerb, auch wenn ich nicht dabei bin. Ich finde immer interessant. Es ist auch ein Spiegel von die beste Naturfotografie, die es momentan gibt oder soll es sein zumindest. Natürlich kann man immer darüber diskutieren und es gibt auch immer Sachen, womit du nicht einverstanden bist, aber ich finde es immer interessant zu sehen, was auch die Trends sind und auch wie Leute innovativ sein können, immer heutzutage, weil das natürlich doch ein bisschen schwieriger ist geworden mit so viel Konkurrenz und so viel gute Bilder, die schon gemacht sein. Ich bin noch immer daran interessiert.
Ich glaube, dieser sportliche Aspekt, aber auch diese Veränderung der Fotografie, der Naturfotografie, die Entwicklung zu sehen und daraus resultieren ja auch, wie du sagst, Trends, die wir ja auch spannend finden. Was machen wir in der Zukunft? Wie fotografieren wir? Das hat ja auch immer einen Impact darauf, wie wir die Natur wahrnehmen zusätzlich. Oder wie siehst du das?
Ja, ich denke, du hast recht. Ich glaube, es gibt viele Leute, speziell Leute, die sich entwickeln wollen, die gucken nach Wettbewerb, Siegerbilder und vielleicht denken, was kann ich damit, kann ich das umsetzen in meinen eigenen Bereich? Oder natürlich denke auch viele Leute, ich will ein ähnliches Bild machen. Ich denke, das ist nicht so klug normalerweise. Aber ich denke, es hat die Einfluss, ja, wenn speziell wenn renommierte Fotografen prämiert werden mit einem spektakuläres neues Bild, neu, das kann sein ein Gebiet, das neu ist, oder ein Tierart, die nicht so viel fotografiert ist, aber auch eine Art und Weise von Fotografie, der neu ist, ein neuer Blickwinkel oder so, oder eine neue Technik, dann hat das einen großen Einfluss. Und das sieht man auch, dass in die nächste Jahre dann ähnliche Bilder erscheinen, auch im Wettbewerben. Ich habe auch viel Jurierung getan, auch für ANJ und Wildlife Photographer of the Year und Aspherico. Und dann, ja, du hast wahrscheinlich ähnliche Erfahrungen, dann sieht man auch viel Bilder, die ein bisschen ähnlich sind wie früher Siegebilder. So, das finde ich dann auch naja, komisch, um zu sehen, einigermaßen, aber auch verständlich, weil die Leute natürlich begeistert sind. Aber ja, die Kunst ist wahrscheinlich, einen Schritt vorzubleiben und schon am nächsten Idee zu arbeiten, statt nachzufolgen.
Ganz genau, also immer einen Schritt voraus. Da hilft dir ja auch sozusagen die Erwartung deines Trends. Aber jetzt warst du ja auch in verschiedenen Jurys. Das sind jetzt alles Fragen, die mir gerade kommen. Und uns wird ja als Wettbewerbsfotografen immer unterstellt, dass das ein kleiner Klüngel ist und dass da sozusagen schon vorher abgestimmt ist, wer gewinnt, weil ja oft die gleichen großen namhaften Fotografen dabei sind. Hast du als Jurymitglied jemals Namen gesehen oder ähnliches und gewusst, wer die Bilder einreicht? Und woran liegt es vielleicht, dass immer ähnliche Fotografen gewinnen? Weil das ist ja etwas, das immer wieder diskutiert wird in allen Communities, auch in der GDT. Wie hast du das empfunden als Jurymitglied?
Naja, meine Erfahrung, speziell bei großen, renommierten Wettbewerben wie ANJ und Wildlife Photographer of the Year, ist, dass das sehr professionell und objektiv getan wird. So alle Bilder sind anonym. Man hat wirklich keinen Clou, keine Ahnung, wer das Bild eingereicht hat. Und das bleibt so bis Ende. So ist auch nicht so, dass im Finale Runde gesagt wird, oh, das ist die gute Fotograf, die könnten wir wählen. Das wäre schön. Das ist absolut nicht der Fall. Bei den meisten Wettbewerben sogar nach die Entscheidung hört man noch immer nicht, wer gewonnen hat. Das kommt dann später, im Oktober, wenn die Ergebnisse veröffentlicht werden. Natürlich ist es so, wenn man nicht unter einen Stein gelegen hat, ganz ein Jahr, dass man ab und zu Bilder schon gesehen hat. Erst im Instagram oder in einer Zeitschrift oder weil man einen Fotograf kennt persönlich. Und ich denke, der Kunst ist dann, um ja das wegzuschieben und denke, na, finde ich es ein gutes Bild oder nicht, würde ich normalerweise dafür stimmen oder nicht. Und ich denke, das geht eigentlich ganz automatisch. Und die meisten Wettbewerbe, wenn du jemand gut kennst, frage auch, um das zu melden im finale Runde, weil es kann naja, doch ein bisschen fremd sein, wenn du vor ein Bild dich aussprichst und dann später hört man, dass es dein bester Freund ist. Das muss man, denke ich, ausschließen. So, was man dann tut, ist sagt, naja, ich finde es ein gutes Bild oder ich finde es kein gutes Bild oder ich will überhaupt nicht dazu sagen, weil es mein bester Freund ist. So, vielleicht muss man dieses ohne mich entscheiden. Und ich denke, dass, ja, wenn man gute Jurymitglieder hat, die naja, das seriös aufnehmen, und ich habe eigentlich keine schlechte Erfahrungen damit gehabt, nie, dann funktioniert das ganz gut. Dann die andere Frage, warum dann doch die gleichen Leute immer? Ich denke, es gibt ein paar Leute, wie zum Beispiel Vincent Meunier, er macht momentan keinen Wettbewerb mehr, aber früher, wenn er gestartet ist, jemand wie Paul Hermansen, Benson Matte, es gibt noch ein paar, ja, die sind immer auch beschäftigt mit, wie kann ich neue Idee umsetzen? Wie kann ich, oder die habe das Naturtalent, um anders zu gucken, anders zu denken, anders zu arbeiten. Und ja, das resultiert in Bilder, die anders sein. Und anders sein, original, Überraschung, ist ein wichtiges Kriterium in Wettbewerben, weil man sieht so viel ähnliche Bilder, die allen erstaunlich gut sind und super gestaltet, technisch perfekt, aber man will im Herz berührt werden und man will denken, oh, das habe ich noch nie gesehen. Und deshalb glaube ich, dass die meist kreativen Fotografen, die nicht andere folgen oder Trends folgen, aber ja, Inspiration von anderen Quellen haben oder sich selbst inspirieren können, dass die oft erfolgreich sein und dass man die gleiche Name oft wieder sieht.
Wo du von Inspiration sprichst, was inspiriert dich denn persönlich? Also wo findest du deine Inspiration? Ich finde das immer eine sehr schwierige und gemeine Frage. Trotzdem ist ja immer die Frage, wo findet man denn seine Ideen?
Ich finde das überhaupt keine schwierige oder gemeine Frage. Ich finde es eine gute Frage. Und ich denke, es schließt gut an bei, was ich gerade gesagt habe über die Wettbewerbe. Ich bin Natur- und Landschaftsfotograf. Ich liebe Landschafts- und Naturfotos. Aber ich denke, meine große Inspirationsquelle liege außerhalb der Natur- und Landschaftsfotografie. Und das ist teilweise Interesse, die ich immer gehabt habe, aber teilweise auch eine bewusste Wahl, weil wenn ich nur Naturfotos anschauen würde, dann bleibe ich in diesen Welt hängen und dann bleibe ich in diesen Trends, die es schon gibt und dann denke ich, wow, cool, das will ich auch, weil wenn ich zum anderen Gebieten gehen, und das können andere Disziplinen innerhalb der Fotografie sein, zum Beispiel Straßenfotografie, Street Photography oder Porträts oder Sport zum Beispiel, echt ganz anderes. Und man sieht dann eine Bildidee oder eine Technik, dann kann man das umsetzen in Naturfotografie, ab und zu natürlich nicht immer, ohne dass es ein Kopie ist oder dass es sehr klar ist, dass du beeinflusst bist von einem anderen Naturfotograf. So, das macht schon Unterschied. Und das geht noch weiter, wenn man sich inspirieren lässt von zum Beispiel Maler oder abstrakte Kunst oder so, was ich auch sehr inspirierend finden kann. Ich denke, dann ist es nicht ein auf eins vielleicht zu sehen, du bist inspiriert bei Kandinsky oder so. Aber ich denke, es wird eine Idee hinter im Kopf platziert und das bleibt da irgendwo. Und wenn man dann durch ein schönes Naturgebiet läuft und denkt, hier muss ich stoppen, hier sehe ich etwas Schönes, dann könnte es sein, dass es das Arbeit vom Kandinsky gewesen ist, dass dich stoppen gelassen hast. Kann man natürlich nie beweisen, auch nicht für sich selbst, aber ich glaube, dass es so funktioniert, für mich sogar. Und ich denke auch sogar Bücher, Musik, Podcasts können auch inspirieren zu Bildideen.
Ich finde es schön, dass du das sagst. Auch ich werde eher inspiriert von Nicht-Naturfotografen und ich merke das auch immer wieder bei Workshops, dass manchmal diese Assoziation mit komplett anderen Dingen vielen Teilnehmern auch fremd ist. Also wenn mir jemand eine Bildkomposition zeigt und ich sage, ja, wirklich, super Komposition, ganz klassisch aus der Hochzeitsfotografie, da kommt das Brautpaar aus der Kirche raus, Hochformat, in der Mitte das Motiv und was halt, da ist ein Steinbock auf dem Bild und ich sage, oh, das ist ganz klassisch in der Hochzeitsfotografie. Ich glaube, das kann auch mal den einen oder anderen verunsichern, weil ich einfach genauso auch denke wie du. Oder ich hatte vorletztes Jahr ein Bild bei Montfoto von Bastölpel und es war auch ein klassisches Bild aus der Hochzeitsfotografie mit dem 85mm, mit dem einen unscharfen Vogel, dem einen scharfen. Das macht man total oft, Braut unscharf oder Braut scharf, Bräutigam unscharf, dadurch fotografiert. Und ich glaube, dass eben diese Inspiration durch anderes eben oft viel, viel weiterführt. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, das Inspirierendste für mich ist meistens das Licht und die Begebenheiten vor Ort. Also ich kann so viel tolle Sachen konsumieren im Internet, wie ich will. Aber am Ende des Tages ist das, was mich inspiriert, die Begebenheit vor Ort. Was ist an diesem Tag oder an diesem Ort oder an diesem Moment special, besonders? Warum fühle ich gerade etwas? Und dann zu gucken, wie streue ich das in mein Bild hinein, damit das am Ende rauskommt. Ich glaube, das sehe ich auch immer an deinen Bildern.
Ja, genau. Ich denke, bei mir geht das auch so. Aber ich denke dann trotzdem, dass man beeinflusst wird, was man so in die Monate davor vielleicht gesehen, gelesen, gehört oder erlebt hat. Ich finde Ansel Adams, die kenne die meisten Fotografen vom Schwarz-Weiß-Landschaftsfotografie, finde ich interessant, nicht für die Bilder, die sind für meinen Geschmack ein bisschen klassisch, logisch auch, sind alt, aber er hat sehr schöne Sachen gesagt über Fotografie. Seine Quotes sind sehr inspirierend für mich und er hat ungefähr gesagt, Fotografie macht man nicht nur mit der Kamera, aber du bringst mit zum Fotografie die Bilder, die du gesehen hast, die Musik, die du gehört hast und die Leute, die man geliebt hat. Das finde ich sehr schön, weil es zeigt auch, dass Fotografie persönlich ist und dass man seinen Charakter, aber auch alles, was man erlebt hat, mitbringt in Fotografie, idealitär. Und wenn man dann zu Ort ist und tolles Licht sieht und auch Idee hat, wie das umzusetzen in ein schönes Bild, dann denke ich, ja, dass du bringst dich selbst mit, davon beeinflusst wird und dass du deshalb das schön oder interessant umsetzen kann. Das glaube ich stark und deshalb benutze ich in meinen Workshops auch viel Bilder von anderen Disziplinen und zeige ich abstrakte Kunst und gebe ich Tipps, um Musik zu hören. Und genau wie du habe ich die Erfahrung, dass das ab und zu verunsichern kann, aber es kann auch verreichen und ich bekomme auch viele tolle Reaktionen und sage, na, mein Blickwinkel ist tatsächlich breiter geworden und hat sich vertieft. So, und das ist dann immer schön zu hören.
Bist du denn der Meinung, dass deine Bilder und deine Fotografie einen eigenen Stil hat?
Das ist eigentlich eine Frage, die andere beantworten müssen. Ich höre es ziemlich oft und ich denke, ich muss auch nicht falsch bescheiden sein. Ich denke, ja, dass man davon sprechen kann. Ich denke, vielleicht noch nicht am Anfang. Es hat auch ein bisschen gedauert, aber ich denke, dass ich eine bestimmte, Art und Weise von Sehen und Umsetzen habe, die mich erkennbar macht für die Leute. Hoffentlich. Und das ist auch ein Prozess.
Ich finde ja auch immer, dass es eine der gemeinsten Fragen ist, vor allem weil man es ja so selber schwer beurteilen kann. Ich finde immer, die Fotografie, die kommt ja aus einem einfach heraus. Man ist inspiriert von einem Ort, man sieht ein Motiv und dann ist es ja vollkommen logisch, dass man das Bild so macht. So geht's mir immer. Und ich glaube, so geht's jedem, dem ein eigener Stil unterstellt wird, ist ja genau der Punkt. Das kommt ja einfach aus unserem Kopf heraus und wir richten die Kamera aus und stellen alles ein und machen dieses Bild, das vor unserem Auge entsteht. Ist doch vollkommen logisch, dass man das so macht, oder nicht?
Ja, absolut, 100% einverstanden. Und ich denke, man hat in Holland jetzt auch Kurse, dass man in einem Jahr lernt, oder nicht lernt, bis zu meinem eigenen Stil kommt, eigenen Style. Und ich denke, na, so geht das eigentlich nicht. Man muss nicht zu viel nachdenken über einen eigenen Style. Der eigene Style kommt zu dir oder nicht. Ich bin auch nicht sehr beschäftigt damit. Ich mache einfach wie du meine Bilder und habe Ideen, bin davon begeistert und mache Projekte und so, die mich begeistern, weil wenn du nicht begeistert bist, dann funktioniert es überhaupt nicht. Und ja, letztendlich ist es dann, dass es passt in ein, vielleicht ein eigenes Stil. Natürlich mache ich ein paar Sachen, um das zu bewachen, weil es nicht nur das Fotografieren, aber auch was man zeigt zum Beispiel. Ab und zu mache ich auch sehr gerne ein super klassisches Bild, weil das Licht einfach toll ist und die Bedingungen wunderbar. Aber ja, vielleicht benutze ich es dann nicht in meinen Bildbänder oder nicht auf Instagram, aber nur für mich oder vielleicht einen Vortrag oder so. So, da hat man doch ein bisschen Einfluss auch, wie man dich präsentiert als Fotograf und naja, das ist das Einzige, aber das große Teil ist nur, man fotografiert und das passt in einen eigenen Stil oder nicht.
Ich finde, das ist tatsächlich auch, also zwei Punkte, die ich da sehr, sehr interessant finde. Zum einen, ein Workshop, dein eigener Stil in einem Jahr, finde ich auch fragwürdig. Gerade wenn ich so Personal Coaching, so 1:1 Workshops mache und mir jemand sagt,
ich fand es hilarisch, wenn ich es gehört habe.
Ja. Genau, wenn die dann sagen, das da und das da will ich machen und ich sage dann immer, ja, aber wir kriegen das alles nicht in dieser kurzen Zeit hin. Oder ich fände es ja auch traurig, wenn innerhalb von einer Session oder zwei Sessions alles, was du in 25 Jahren gelernt hast, übertragbar wäre. Das ist einfach nicht möglich. Man kann ja immer nur Impulse setzen und am Ende hängt es ja auch immer an dem Teilnehmer selber, ob er das umsetzen will oder nicht. Und deswegen ist diese Kombination, der Stil kommt zu uns oder kommt von alleine zu dir, wenn du dich damit gerne beschäftigst. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Und bei dir kommt ja eine Sache hinzu. Du fotografierst ja viel in Serien, viel in Büchern. Das heißt, du hast ja mittlerweile 5 Bücher geschrieben, über Island, ich glaube 2 Stück, also wir haben ja aktuell Back to Iceland, das aktuelle Buch. Das könnt ihr auch bei Theo auf der Website kaufen. Wie immer in den Shownotes unter naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast und in eurem Podcast Player verlinke ich euch direkt Theos Website und auch Theos Instagram, wo ihr dann Back to Iceland direkt kaufen könnt und auch Shaped by the Sea, ein relativ aktuelles Buch, ist ja auch noch käuflich zu erwerben. Die anderen sind in Deutsch, glaube ich, oder in Englisch schon ausverkauft, wenn ich richtig liege.
Stimmt, ja, es gibt noch ein Buch, Träume von Wildnis, das ist nur noch in Holländisch verfügbar. Das ist auch ein älteres Buch von 2015.
Genau, das heißt, du denkst ja viel in Konzeptionen und mich würde interessieren, wie gehst du denn an ein Buchprojekt heran? Fotografierst du erstmal und sagst dann, ach, guck mal, ich war jetzt ganz oft am Meer, jetzt mache ich daraus Shaped by the Sea oder ziehst du gezielt los? Hast du eine Bucketlist? Hast du Ideen, die im Kopf, die unbedingt rein müssen? Wie stellst du das zusammen, damit das funktioniert? Und welche Gedanken machst du dir im Vorfeld? Ab wann denkst du über ein Buchprojekt nach? Vielleicht fangen wir damit an. Das ist so der erste Part des Buchs. Wie starten wir?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich finde das immer ein interessanter Prozess auch. Und bei mir ist tatsächlich ein Prozess. Ich habe mal gehört vom Buch von Sandra Bartocha und Berner Bollmann, das Lys, dass sie das alles eigentlich im Vorne schon bedacht haben mit Kapitel, Themen, Reiseziele, Stimmung für jedes Teil des Buches. Ich arbeite sehr anders. Ich fange an mit einer Basisidee. Zum Beispiel bei Shaped by the Sea hatte ich das Idee, ich will gerne etwas zum Atlantikküste Europas machen, weil ich liebe das Meer und die Küste. Finde das immer toll zu fotografieren, es ist super dynamisch und naja, immer etwas zu finden, zu fotografieren, große Landschaften und intime Landschaften. So, ja, dann denke ich, wo könnte ich hinreisen? Ich bin freiberuflich Fotograf, so ich kann selbst entscheiden, ich gehe nach Schottland oder Norwegen oder beides oder Island. Dann habe ich eine Liste gemacht und dann bin ich eigentlich angefangen zu fotografieren, ohne das Konzept noch weiter auszuarbeiten. dann bin ich vielleicht 3-4 Reise weiter und dann gucke ich, was ich habe und denke, ja, ich will nicht nur ein Buch über die Atlantikküste machen. Es muss ein weiteres Thema haben, um es interessanter zu machen für mich, aber auch für die Leute, um es vielleicht ein bisschen anders zu machen als andere Bildbände über die Küste, die es schon gibt, weil es gibt natürlich viele. Und dann habe ich gedacht, was sehr gut bei meiner Arbeit passt, bei den Bildern, die ich jetzt schon gemacht habe, ist das Thema, was macht das Meer mit dem Landschaft? Da kann man denken, langzeitig, wie Erosion und die Steilkliffen, die im Hunderte oder Tausende Jahre geschliffen werden, bis schöne scharfe Felsen oder runde Felsen. Oder sehr kurzfristig die Sandmüstern am Strand, die mit der nächsten Welle wieder verschwunden sind. Aber sie werden auch durch das Meer geformt. Und wenn ich das Idee hätte, dachte ich, ja, das ist es. Und dann habe ich die Reise danach auch mit ein bisschen anderen Blick geguckt und fotografiert und auch genau versucht, das Thema weiter zu ergänzen und auszubreiten und vielleicht mehr Variationen zu suchen. Und dann, naja, kommt das Punkt, dass man entscheiden muss, jetzt ist es fertig. Das ist immer schwierig, weil ich möchte eigentlich noch 10 oder 20 Reisen machen, weil man will immer, dass es noch besser und schöner wird. Aber naja, natürlich gibt es auch ein kommerzielles Aspekt und ein Kostenaspekt und ein Zeitaspekt. Ich bin immer schon 3-4 Jahre unterwegs für ein Bildband. Und was auch interessant immer ist für mich, ist der Punkt, dass ich dann entscheide, jetzt suche ich einen Formgeber, einen, der die Layout für mich macht. Das kann und will ich nicht selbst. Und die letzte 2 Bildbänder war das Sandra Bartocha für Shape by the Sea und Back to Iceland. Und naja, ich finde es sehr interessant und auch spannend, auch weil Sandra sehr kritisch sein kann, um meine Idee dann zu zeigen, zu erzählen und die Bilder bisher dann auch zu zeigen und dann, naja, zu spüren, ob sie enthusiast ist, begeistert und ob das Idee, das ich dann habe, auch verstanden wird und dass man das zurücksieht in die Bilder. Und auch ist es dann schön, die Gedanken von Sandra zu hören und vielleicht noch das Buch erreichen zu können, weil sie, naja, neue Einsichten hat oder sagt, na, das musst du nicht machen. Das passiert auch manchmal. Und ja, dann wird es ein Zusammensprach und damit kann ich absolut meinen Vorteil tun bei das, naja, letzte Stück der Fotografie, the Missing Links. Und dann mache ich noch Bilder, die das Buch noch weiter verbreiten oder vertiefen können. Und dann, naja, kommen wir zu einem Schluss.
Wie ist das denn in der Zusammenarbeit mit Sandra, wenn Sandra sagt, mir fehlt noch was oder das Bild passt nicht? Hat es dann auch Situationen gegeben, wo du Bilder ausgetauscht hast oder gesagt hast, eigentlich hast du recht, ich muss nochmal losziehen und nochmal nachfotografieren? Oder wie war das denn in der Zusammenarbeit mit Sandra? Weil ich meine, da hast du ja einen sehr starken Sparringspartner, der auf der einen Seite von uns beiden geschätzt wird, was die fotografische Arbeit angeht und natürlich auch, was die kompositorischen Seite angeht, ist ja Sandra sehr kritisch und dementsprechend, wie war das denn bei eurer Zusammenarbeit?
Naja, was für mich gut war und es ist ein bisschen entspannter machte, war, dass Sandra meine Arbeit normalerweise hochschätzt. Und deshalb hat sie wahrscheinlich auch ja gesagt, wenn ich ihr gefragt habe. Sie findet viele Bilder gut und auch die Idee oft gut, kann trotzdem aber noch sehr kritisch sein. Und natürlich ist das ab und zu schwierig, speziell wenn du selbst sehr glaubst an einem Bild oder sogar verliebt ist. Dann kann es schwierig sein, wenn Sandra sagt, nein, das ist nichts, weg damit. Aber ja, ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Unterteil für einen Fotograf, der selbst veröffentlicht, um einen kritischen Geist zu haben, mitzugucken. wann man das nicht macht, kann man große Fehler machen oder Dingen übersehen. Und ich denke, weil Sandra so kritisch ist und begeistert, haben wir die ideale Mix. Und wir können uns auch sehr gut austauschen. Und normalerweise fängt Sandra, ich mache ein erstes Konzept mit meinen Lieblingsbildern. Dann macht Sandra ein zweites Konzept mit ungefähr 10% meiner Lieblingsbilder. So etwas total anderes. Und dann sage ich, ho. Ich will mindestens 30-40% meiner Lieblingsbilder zurücksehen und diese Bilder absolut nicht. Und dann kommen wir zu, und Sandra steht dafür offen und wir diskutieren und ab und zu sagt sie, ja, du hast recht. Sie kann auch ihre Meinung verändern, ist aber vielleicht neu für dich, aber ist so. Und dann, ja, vielleicht in 3-4 Runden kommen wir zu einem ganz ausgeglichenen Bildband, wo wir beide sehr enthusiast begeistert sind. Ich habe eigentlich sehr gute Erfahrungen beides Male und Sandra ist auch unglaublich gut in alle technische Bildbanddetails, das Papier, die Cover und da hat sie so viele Ideen, die beide Bildbände so viel besser gemacht haben, wann ich das selbst gemacht habe. Ich bin dankbar.
Es gab auch genau dazu bereits eine Podcast-Episode mit Sandra Batocha. Wie kommt man zu seinem eigenen Bildband? Ich suche die nochmal raus und ergänze die in den Shownotes, einfach, dass ihr da auch nochmal nachhören könnt. Also, falls ihr mal Unterstützung braucht, Sandra bietet das ja tatsächlich auch mit an. Von daher ist das vielleicht auch ganz gut für den einen oder anderen. Jetzt hast du ja einige Bücher gemacht und einige Stories erzählt. Was ist denn so dein größtes Learning in den letzten 10 Jahren gewesen, wenn es um das Thema Stories und Geschichten erzählen geht? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, hätte mir das einer vor 10 Jahren gesagt, meine Stories wären alle viel besser heute? Finde ich gern schon vorher gewusst.
Das ist ein guter und auch ein bisschen schwierige Frage. Ich habe unheimlich viel lernen müssen. Ich bin auch ein bisschen eigensinnig in dem Sinne, dass ich nie Workshops selbst gefolgt habe. Bei anderen wäre vielleicht besser gewesen. Man hätte Dinge schneller lernen können. Aber ich denke, dass ich ein bisschen schneller gelernt hatte wollen, dass die Geschichte auch wichtig ist oder sogar nicht unwichtig. Ich denke, ich bin kein 100% Storyteller vom Herzen wie Bruno Damizis oder Jasper Dust oder ähnliche Fotografen. Und ich habe auch nicht ein starke Conservation Agenda für meine Fotografie. Ich bin auch Ästhetikus und ich will auch schöne Bilder machen, nicht nur zeigen, wie schlecht es geht mit dem Welt, aber mit der Welt auch, wie schöne Sachen es noch gibt. Aber die Storytelling-Elementen, die können deine Bilder interessanter machen, reicher machen und sogar auch Geschichte und Bildbände reicher machen. Und, Storytelling kann auch sein, dass man deine eigenen Erlebnisse erzählt, das finden Leute oft auch interessant. Es kann natürlich biologische Informationen sein, die Erfahrung des Anschau ein Bildes verreichen können, weil man mehr sieht und mehr lernt. Die Elemente, die habe ich, denke ich, vor ein paar Jahren entdeckt und das wäre vielleicht besser gewesen, wenn das ein bisschen früher in meiner Karriere war. Aber so lernt man immer noch. Das ist auch das Schöne.
Wir lernen ja nie aus. Das ist ja das Schöne, dass wir immer dazu lernen können. Wie ist denn dazu gekommen, dass in den letzten Jahren einige National Geographic Publikationen bekommen? Und zwar auch vor allem eher aus der Region Holland. Wie kam es denn dazu? Wie kommt man denn zur National Geographic? Ich glaube, das interessiert auch den einen oder anderen Hörer.
Es hängt auch ein bisschen zusammen mit, was ich gerade erzählt habe. Wie viele Fotografen wollte ich auch gerne mal in National Geographic veröffentlichen. Das ist doch ein Traum für vielen. Und ich hatte die Erfahrung, dann war ich noch Rechtsanwalt, aber schon beschäftigt mit meiner Zukunft, dass ich ein Serien Island im Winter Bildern geschickt habe zum Redaktion vom National Geographic in den Niederlanden. Und die haben dann gesagt, tolle Bilder, schöne Stimmungen, aber was ist eigentlich die Geschichte? Und dann habe ich gesagt, ja, Winter auf Island, schlechtes Wetter und schöne Landschaften. Ja, und? Und dann, da war ich ziemlich schnell stille. Und dann habe ich gedacht, ja, was ist eigentlich die Geschichte? Und auch hat der Mann mich gefragt, willst du eigentlich Geschichte erzählen als Fotograf? Und das hat mich ein paar Jahre beschäftigt, ob ich das eigentlich will, weil es kann auch im Weg sitzen beim Fotografieren, dass du denkst, ah ja, ich will eigentlich ein tolles Bild machen, aber was ist die Geschichte? So, ich denke, ich habe ein Mittelposition momentan. Ich kann sehr ästhetische Bilder machen mit nicht so eine ganz reiche Geschichte, aber ich kann auch Bilder machen, die ein bisschen mehr Geschichte haben und vielleicht ja wie ein einzelnes Bild minder ästhetisch oder minder interessant sind, aber für eine Geschichte wichtig. Das ist dann, was ich gelernt habe. Und das heißt, dass ich in der Tat ziemlich oft jetzt die Geschichte im National Geographic in den Niederlanden veröffentlichen kann. Und dass ich, jetzt auch weiß, was man ungefähr braucht dafür. So ein Storytelling-Element, was man in 4, 5 Sätze erklären kann, mit interessante Details, das muss man schon haben. Und natürlich ein Bildserie mit ausreichender Abwechslung und auch immer ein Element von Überraschung. Das ist auch wie bei Wettbewerben für so eine Zeitschrift mit so einer ausgeprägten Reputation wichtig, dass die Leute etwas sehen, was sie nicht jeden Tag auch selbst schießen mit ihrer Kamera. So, ich finde es interessant, umnehmen die Bildbänder, woran ich ab und zu arbeite, vielleicht 4 Reise pro Jahr, um in meiner eigenen Gegend über solche kleinere Geschichte nachzudenken. Und zum Beispiel, ich habe jetzt eine Geschichte über die Gespenstmotte, glaube ich, heißt das in Deutsch, The Ermine Moth, veröffentlicht. Und ich war dabei sehr gut geholfen durch eine Google Alert. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das ist ein Service von Google, wo man Treffwörter einführen kann und dann bekommt man jedes Mal, dass das Treffwort irgendwo in der Presse auftaucht, bekommt man ein E-Mail den nächsten Morgen mit einem Link zum Online-Artikel. Und ich hatte Gespenstmotte auch eingeführt und bekommte einen Link zu einer Videoaufnahme von einem riesen Baum, total eingepackt bei die Webbe von die Raupe vom Gespenstmotte. Das sah aus wie ein Kunstwerk von Christo, der auch mal den Reichstag eingepackt hat mit weißen Tüchern. Und das war wirklich erstaunlich. War Millionen, vielleicht hunderte Millionen Raupe in einem Baum. Und ich war total begeistert und ich war der einzige Fotograf in ganzer Periode, auch danach, wochenlang, habe ich keinen anderen gesehen. Und ich habe mich jedes Mal gefreut über, was ich da getroffen habe und habe auch versucht, nicht nur die eingepackte Baum zu fotografieren, aber auch die Raupe und die Puppen und später auch die Schmetterlinge selbst, die Nachtfaltern. Und das ist ein rundes Geschichte geworden und ist jetzt auch veröffentlicht. Und das hat mich dann auch gefreut, dass das geklappt hat.
Schön, ich finde das auch mal großartig, denn meine Kindheitserinnerung ist tatsächlich, wir hatten nie wirklich viel, aber wir hatten immer viele Bücher und Zeitungen. Und ich kann mich an so ein Regal erinnern, so ein klappriges Holzregal. Und da standen sozusagen alle Geo-Ausgaben drin. Wir hatten natürlich ein Geo-Abo in meiner Kindheit. Und da standen dann alle Geo-Magazine immer schön grün. Und da habe ich schon als Kind immer gerne drin geblättert. Und deswegen diese Erinnerung dieses Magazins, ich glaube, das haben viele eher, sag ich mal, in der Altersklasse Ü35, die sich da auch wirklich dran erinnern. Und heute verändert sich das natürlich massiv auch mit der Kindheit und der Jugend, wie man mit solchen Themen umgeht, was digital natürlich auch ist an vielen Stellen. Und damit zusammenhängt natürlich auch das ganze familiäre Leben. Du hast ja auch Kinder. Wie beeinflusst denn Kinder haben und Familie haben die fotografische Arbeit? Wie kann man beidem gerecht werden? Weil ich glaube, das ist ja ganz, ganz schwierig, auf der einen Seite an seinen Stories und seinen Reisen zu arbeiten und auf der anderen Seite aber eben auch die Familie unter einen Hut zu bringen. Wie gelingt dir das?
Das ist eine Herausforderung, muss ich ehrlich sagen. Und ich kann es ein bisschen mehr persönlich machen, durch zu sagen, dass die Mutter meine Kinder und ich uns getrennt habe ein paar Jahre her und jetzt die Mutter wieder umgezogen ist nach Berlin. So, das heißt, dass meine Kinder da jetzt auch leben und dass ich einmal eine Woche pro 3 Wochen selbst in Berlin bin, in eine Mietwohnung, um für die Kinder zu sorgen, für Lena und Lotte. Und das finde ich ganz wichtig, weil ich gerne Vater bin und meine Kinder sehr liebe. Aber es ist natürlich aufwendig, hin und her zu fahren und in so ein, Schema, Agenda arbeiten zu müssen in die übrige Zeit. Und das heißt auch, wenn ich eine Islandreise von 10, 11 Tage mache, dass es in die 2 Wochen muss und dass ich davor und danach auch direkt wieder nach Berlin fahren soll. Das ist auch für meine Freundin, die ich jetzt in den Niederlanden habe, ab und zu schwierig. Und es bedeutet auch, dass ich nicht viel Zeit habe für andere Sachen dann. Aber es funktioniert. Ich bin jetzt ein bisschen dran gewöhnt. Ich versuche auch, einen Teil meines Einkommens zu verdienen mit Online-Sachen, die ich auch aus Berlin machen kann. Zum Beispiel, ich bin ein paar Jahre her angefangen mit Online-Coaching von Fotografen, die ich dann via Zoom berate oder ein Review mache von ihrer Bilder oder wenn sie zum Beispiel ein Bildband machen will oder ein auch mal im National Geographic veröffentlichen will, können sie meine Erfahrungen und Ideen darüber hören, können wir austauschen. Und das macht zuerst sehr viel Spaß und zu zweit ist natürlich ideal, dass ich das dann von Berlin aus machen kann, wenn ich da bin. Aber ja, die Kinder sind mir sehr wichtig. So, ja, ich sorge dafür, dass sie immer auf dem ersten Platz kommen. Und in die übrige Zeit muss ich es machen. Und das ist nicht ideal, aber es geht. Und die kleinere Geschichte in Holland passen da auch gut bei.
Vielleicht ist das ja auch ein Grund, warum du dich so sehr auch fokussierst auf die mitteleuropäischen Themen oder europäischen Themen im Endeffekt. Und das sorgt ja auch dafür, dass du dort nochmal einen anderen Blick haben musst, damit du eben auch andere Bilder machen kannst in diesem Breitengrad, den wir ja sehr gut kennen alle.
Ja, das stimmt auch. Ich kann nicht länger als 2 Wochen weg, möchte auch nicht lange weg von meinen Kindern. Ich hatte ein Angebot, um eine Reise zum Antarktis zu begleiten dieses Jahr von 3,5 Wochen. Sehr lukrativ und natürlich ein tolles Gebiet, das ich gerne auch mal sehe und fotografiere würde. Aber ich habe Nein gesagt, hauptsächlich natürlich auch für meine Kinder, aber auch ist noch ein zweiter Grund, dass ich nicht so weit fliegen will und auch nicht in diesem Gebiet mit 100 Kunden, es ist eine große Reise, da rundlaufen will. Und ich denke, ja, die Grund, um in Europa zu bleiben, hat auch einen Klimagrund, dass ich nicht weit fliegen will. Ich fliege noch ab und zu. Leider ist das ab und zu notwendig, finde ich noch, aber ich bin mir sehr bewusst vom Einfluss auf Klima. Und naja, wenn ich nicht zu Patagonien oder Australien oder Tasmanien fliege, die ich alle sehr gerne auch fotografieren wollte, ermöglicht das mich in meinem Kopf zumindest, um ab und zu noch für meine Projekte in Europa zu fliegen, wenn das nicht beim Auto zu erreichen ist. Und die dritte Grund, um in Europa zu bleiben, ist, dass Europa toll ist und sehr viel spezielle Natur hat, die viele Leute kaum nicht kennen. Ich arbeite jetzt an ein neues Bildband über Schluchten und Canyons in Europa und speziell im Osteuropa, das ich überhaupt noch nicht entdeckt hatte. Ja, finde ich so viele tolle Naturgebiete, so viel tolle Sache, dass ich sehr begeistert bin und ich denke, ja, ich bleibe in Europa, weil es noch so viel zu entdecken ist. Und das will ich auch gerne die anderen Leute zeigen, die vielleicht ein paar Mal pro Jahr nach Amerika, Asien, Südamerika fliegen, um etwas zu fotografieren, was wir alle schon kennen. Ja, vielleicht kann man einmal eintauschen für eine Europareise. Das ist ein ziemlich kleiner Schritt, aber es hat einen guten Einfluss. So, ja, ich bin mir davon bewusst.
Großartig. Also das wäre ja an sich ein gutes Schlusswort, aber mein Podcast ist auch dafür bekannt, dass ich gerne auch mal über Technik spreche drumherum. Und ich habe tatsächlich, oder ich kann mir bei dir gar nicht vorstellen, was du in deinem Fotorucksack dabei hast. Ich kann mir vorstellen, dass du zwei Zoom-Objektive, irgendwie ein 24-105 und ein 100-500 im Rucksack hast. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass du irgendwie alle Tilt-Shift-Objektive und 1000 andere Objektive dabei hast. Was bist du denn für ein Typ draußen in der Natur und was nimmst du überhaupt mit an Equipment, um deine Bilder zu machen? Ich glaube, das interessiert ja doch gerade Fotografen immer und deswegen noch so als letzte Frage, was wandert denn so in deinen typischen Fotorucksack rein?
Ja, darf ich Marke nennen? Ich glaube schon, ne? Ja. Ja, ich bin seit Anfang Canon-Fotograf, benutze jetzt ein R5 als meine Hauptkamera, bin sehr begeistert davon. Aber ich bin noch ein bisschen in between, altmodisch, halb altmodisch, weil ich auch noch die Objektive vom EF benutze, von meinem alten System mit Adapter. Wenn ich nicht viel mitnehmen will, dann habe ich einen 24-70 und einen 100-400. So, du hast fast recht. Ich habe auch noch mein geheimen Waffen. Das ist ein 50 mm Makro von Canon 2.5. Das ist ein super guter Objektiv für intime Landschaften. Unglaublich scharf und leicht und super. Und ich habe auch noch ein 100er Makro und ich habe ein Weitwinkel 15-35. Das ist dann ein RF-Objektiv, das ich nicht so oft benutze, aber für die Schluchte ist es sehr wichtig. Und ja, das ist es eigentlich im Ganzen und Großen. Und na, Filter benutze ich nicht viel. Und ich bin einer der wenigen Fotografen, die, glaube ich, Schraubfilter benutzt, statt die große Filter, die man davor schieben muss. Weil speziell am Meer, finde ich, die sind weniger empfindlich vor Nassigkeit vom Meer selbst, aber auch Schnee und Regen. Speziell am Teleobjektiv mit einer großen Sonnenblende. Sonne, wie sagt man das? Sonnenkappe.
Streulichtblende im Deutschen.
Streulichtblende, ja, danke schön. Ja, viel mehr bringe ich nicht mit. Ein Flasche Wasser und eine Regenjacke.
Schön. Dann bedanke ich mich heute, dass du dabei warst. Deine Website theobossboom.nl werde ich verlinken in den Shownotes. Und wenn ihr da draußen dieses Gespräch auch so schön fandet, dann lasst doch mal 5 Sterne für den Podcast da in eurem Podcast-Player. Und ich bedanke mich heute bei Theo. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst.
Vielen lieben Dank zu dir, Rado, für die Einladung und das nette Gespräch. Hat mich gefreut.
Super, bis dann. Ciao.
Tschüss.